Wir haben den Fußball erfunden, das stimmt immer noch nicht, aber wir reden sehr gerne darüber, gerade in diesen Wochen. Wir, das sind
Uni Balzert,
Marc Posthaus,
Andreas Boller, und als Gast hätten wir Gaetano Manno gerne begrüßt, aber nach seinen Worten sind die Entscheidungen noch nicht gefallen, viele Gespräche laufen noch nicht und er hat mich vertröstet auf nächste Woche. Ja, was wird passieren in dieser Woche? Marc, du machst jetzt mal den Gaetano. Was hast du vor in dieser Woche?
Ich glaube, der Marc weiß mehr als Gaetano sogar.
Nee, also wenn ich den Gaetano mache, sage ich, der Fokus liegt auf den morgigen Dienstag und auf Samstag. Da sind zwei Spiele, in denen der BSV noch Tabellenzweiter werden möchte.
Genau, hat er gut gelernt, oder? Ist genau die Aussage, die kommt.
Absoluter Profi.
Man ist schon genau ein paar Jahre dabei.
Ja gut, also das stimmt schon. Morgen Abend, also Dienstagabend, wir zeichnen montags morgens auf. Dienstagabend, 19 Uhr, Stadion am Zoo, Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, U23, 21, zweite Mannschaft, egal wie sie heißen. Wird ein interessantes Fußballspiel. Der Rasen ist Wembley-tauglich mittlerweile. Also hingehen, lohnt sich. WSV macht immer große Show, hat man wieder am Samstag gesehen. Ein Spiel, wo alle gesagt haben, das könnte das Spiel sein, die unnötigste Niederlage in der ganzen Saison. Da gab es ja schon einige, aber das hätte die unnötigste Niederlage werden können. Und dann dreht das Spiel noch in alter Manier, so wie man früher mal die Saison begonnen hat. 2-1 und Hugo macht's.
Ja, sensationelle Geschichte mit Hugo Schmidt, der eingewechselt wurde in der 81. Minute. In der 83. Minute holt er einen Elfmeter raus. Und noch viel beeindruckender als dieser rausgeholte Elfmeter, wenn man sich dann auch nochmal später die Zusammenfassung angeschaut hat, wie er das 2-1 im Fallen artistisch vorbereitet. Das ist super. Macheta muss ihn dann nur noch einschieben. Eine märchenhafte Geschichte, und man hat es dann, glaube ich, auch im Interview gesehen, ein total sympathischer, aufgeräumter Junge, der sich einfach dessen erfreut hat, was da innerhalb dieser kurzen Spielzeit passiert ist.
Ja, manchmal ist jugendliche Unbekümmertheit Beste, was es gibt, wenn man ehrlich ist. Also da kommt so ein Junge rein, der eigentlich, glaube ich, nicht reingekommen wäre, wenn Gerkens sich nicht wieder verletzt hätte. Der ist, glaube ich, für Gerkens reingekommen. Ist richtig.
Ja,
das ist natürlich traurig. Man muss jetzt mal abwarten, was mit dem Jungen ist.
Also, gute Besserung an dieser Stelle an Tom Gerkens.
Und dann kommt der Junge halt, wird halt eingewechselt und ist der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Also der macht dann bei beiden Toren, hat er seine Assists
mit dabei. Ja, ist so eine ganz interessante Geschichte. Marco Terrazino hat einen Ball etwa Höhe Mittellinie, und dann kommt so ein typischer, ja, keiner ist richtig freigelaufen, Spieler den halt mal an. Dann war die linke Seite ausnahmsweise doppelt besetzt. Philipp Hanke war da und Kevin Hagemann. Die ziehen die beiden Spieler raus, plötzlich gibt es eine Lücke und er geht rein.
Und der läuft durch die Mitte, ja.
Und bei dem zweiten Tor hat der Marco Terrazino den Hugo schon auf dem Radar und denkt, ja gut, wenn das einmal klappt, und spielt den langen Ball.
Spielt einen super langen Ball, das kommt auch noch hinzu.
Aber da zeigt die erste Situation, und da war der Junge im Spiel.
Ja.
Und das sind halt so die kleinen Schicksalsmomente von Fußballern, die kommen rein. Das hätte ja auch sein können, dass er in den 7 Minuten überhaupt keinen Ball sieht. Aber es ist anders gelaufen. Die erste Aktion war gut, die zweite war eine Folge dessen, weil Marco Terrazino ihn steil gehen sieht, in die Tiefe gehen sieht und den Ball spielt. Ja, und dann macht Macheta sehr gut, macht er das, macht 2-1, und dann ist beim WSV eigentlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen, zumindest 5 Minuten lang. Denn wenn das Spiel verloren wäre, dann wären die großen Probleme, die im Hintergrund stehen, die wären dann mal so richtig bewusst geworden und alle hätten gesagt, ja, so haben wir die Meisterschaft verspielt. Aber vor der PK saß ein Journalist aus Aalen vor uns, und der sprach weise Worte. Und er sagte, heute hat man gesehen, warum Aalen absteigt und der WSV nicht aufsteigt. Also beides hat man gesehen, und da kann man ihm auch recht geben. Aber wie sieht's aus? Du musst jetzt den Gaetano Manno spielen. Ich hätte ja dann gefragt, ja gut, morgen das Spiel, klar. Aber wie sieht's aus mit der Personalplanung? Also ja, ein paar Sachen sind ja schon klar, die braucht man jetzt auch nicht mehr unterm Deckel zu halten.
Also Beckhoff, nach Gütersloh ist klar, Demming nach Ferl ist klar. Man liest jetzt, Kölner Stadtanzeiger hat es unter anderem gemeldet, das deckt sich mit meinen Informationen, dass Kevin Pötlik zu Stefan Küsters nach Viktoria Köln geht.
Also man holt nach, was man eigentlich im letzten Jahr schon angekurbelt hatte.
Das ist richtig.
Wo dann aber hier die Schraube zurückgedreht worden ist.
Für Kevin Pötlik, das in dem Nebensatz erwähnt, eine tolle Sache, dass es dann trotz einer für ihn schwierigen Rückrunde dann doch in die dritte Liga geht. Ich glaube auch, dass der Junge die Qualität hat und hoffe für ihn, weil ein ganz sympathischer Kerl ist, sich da auch durchsetzt. Charleston Benchop liest man, dass er zu Alemannia Aachen geht. Auch das deckt sich mit meinen Informationen. Du kriegst Aachen auch einen feinen Kerl, einen guten Stürmer, einen früheren Bundesliga-Stürmer. Und dem WSV tut das natürlich sehr weh. Und auf Zugangsseite hat sich bisher noch nichts getan. Man muss halt jetzt auch abwarten, welche von den Spielern, die noch Vertrag haben, bleiben und welche Verträge aufgelöst werden. Es wird Budget frei werden, weil Benchop den Verein dann voraussichtlich verlassen wird. Und dann muss Gaetano Manno sehen, wie er das wohin verteilt.
Ja, es wird, die Ausgaben werden reduziert. Das heißt, man hat zumindest wieder vielleicht ein bisschen Spielmaterial, also dass man wieder bei den Verpflichtungen. Das sind schon Brocken, also Benchop, Pütlik, das werden, ich sag mal, auch in dieser Saison Drittliga-ähnliche Verträge gewesen sein. Beckhoff hat man geholt von Gladbach, das war auch nicht so ganz preiswert. Lukas Demming geht gut, aber da kommt schon einiges zusammen, also was man dann vielleicht, wo man dann wieder anders planen kann. Aber welche Spieler sollte man denn jetzt ins Auge greifen?
Also um nochmal auf die Namen zurückzukommen, weil der Unterschied bei Benchop ist natürlich, Benchop hatte noch ein Jahr Vertrag im Vergleich zu den anderen
Deswegen
Namen,
sage die ich, genannt Budget wird haben. Frei.
Genau, das Budget wird frei, aber man verliert natürlich einen Top-Stürmer für die Liga, das muss man auch so sagen, der pro Saison für eine gewisse Anzahl von Toren gut ist. Und diese Position, man hat natürlich noch Macheta, aber bei ihm muss man auch mal abwarten, ob er dann bleibt oder vielleicht doch geht. Der hat auch noch Vertrag. Aber die Position muss halt neu besetzen und das ist eine Schlüsselposition meiner Meinung nach. Mittelstürmer, der halt Tore schießen kann und Tore vorbereiten kann. Und es deutet halt darauf hin, dass der neue Kader, der zustande kommt, sage ich mal, natürlich weniger Geld dotiert sein wird, dass man da irgendwie so ein Gleichgewicht hat. Da muss man mal abwarten, was mit den Leuten ist, die auch noch ein Jahr Vertrag haben. Schwers, Darms, Macheta, glaube ich, unter anderem, Hagemann, glaube ich, auch noch Vertrag.
Ne? Saric, genau.
Und also Terrazino zum Beispiel und Darms würden auch in die, glaube ich, in die Kategorie Benchop fallen. Ob man da genauso verfährt oder ob man sich da jetzt entscheidet zwischen gewissen Leuten, die man unbedingt behalten möchte oder halt auch dann eventuell.
Ja, ich glaube, Gaetano Manno steht vor einer unheimlich schwierigen Aufgabe. Und ein entscheidender Punkt, der mir bisher in allen Diskussionen, ob öffentlich, unter uns, noch viel zu kurz kommt. Gaetano Manno plant einen neuen Kader, aber wer wird Trainer? Bleibt Ersan Palatan Trainer? Kommt ein neuer Trainer? Stehen da schon Gespräche an? Wenn ja, Marc, ist der neue Trainer schon...
Wir haben schon mal drüber gesprochen und bei uns war so die Tendenz, wir glauben nicht so ganz an das Fortbestehen dieses Vertrages.
Genau, Punkt. Aber es wird ein Kader gerade geplant oder es wird versucht zu planen, ein Kader für die neue Saison, wo noch gar nicht vielleicht feststeht, welcher Trainer dann diesen Kader führen soll. Das ist dann auch nochmal ein Punkt, der erschwerend hinzukommt.
Ja, und das Schwierigste ist ja, dass Gaetano Manno das Heft des Handels gar nicht in der Hand hat im Moment. Das heißt, du kannst nur mit Spielern verhandeln, die mit dir reden wollen. Und wenn die Spieler noch überlegen und ihre Berater auch noch überlegen und natürlich auch den Markt sondieren. Bei Benchop war das klar, wenn Aachen anklopft, dann ist die Tür auf und dann zieht er. Jetzt, wenn jetzt ein Interesse kommt für Macheta oder für Terrazino.
Hagemann.
Saric. Hagemann.
Schwers, im besten Fußballalter.
Ja, genau. Saric. Ja. Also wenn da ein Verein aus der dritten Liga anklopft, dann wird wahrscheinlich der gleiche Prozess ablaufen.
Ja, kann sein. Ja.
Und zeigt ja auch, glaube ich, wenn man allein die Namen nennt, die jetzt schon gehen. was für eine Qualität in diesem Kader stand. Wie oft haben wir es schon gesagt? Aber wenn Pütlik, Benchop schon in die dritte Liga abwandern.
Demming genauso.
Demming.
Mert ja, Götzschkan hat beste Karten, glaube ich, in die dritte Liga zu gehen.
Genau, weil er als Linksfuß und als Innenverteidiger, und ich glaube, den kannst du auch als Sechser spielen lassen.
Ja, hat noch, er noch nicht noch gespielt, sehr, aber er kann auf jeden Fall linker Verteidiger, Innenverteidiger.
Ein junger Spieler.
Jung, ne? Und in dem Alter, mit dem Tempo, und er kann in die Tiefe gehen als Linksverteidiger, kann hinten dicht machen, also würde mich sehr wundern, wenn da nicht irgendwo...
Ja, der wird auch in die dritte Liga gehen, da bin ich überzeugt von. Also mindestens dritte Liga.
Da zeigt halt wieder, was möglich gewesen wäre, aber und nicht wieder jammern, wir wollen gar nicht jammern. Aber das sind genau die Punkte. Aber im Prinzip ist es ja auch so, wenn der WSV jetzt gegen Fortuna Düsseldorf U23, 21 oder zweite Mannschaft morgen gewinnt, ist er wieder Tabellenzweiter, dann kommt noch ein Spiel in Bocholt.
Am Samstag, genau.
Das kann man auch vielleicht mal unentschieden spielen. Das wird schwer genug am Hünding. Da geht es dann um die Vizemeisterschaft wahrscheinlich. Und dann kommt noch ein Heimspiel gegen Düren. Dann wäre der WSV, wenn alles gut läuft, normalerweise, wenn es läuft, wie es, weil die Mannschaft ist eigentlich gut drauf, wenn es alles nach Plan läuft, ist man Vizemeister. Dann hat man in den letzten 3 Jahren, ist man im Prinzip
Dritter, als WSV Zweiter.
Nur hinter Preußen Münster, Rot-Weiß Essen und Alemannia Aachen.
Und dann? Gelaufen. Und dann? Kommt eine neue Zeitrechnung. Das muss man ganz klar
sagen. Dann kommt der MSV Duisburg.
Dann kommt, nee, aber ich meine neue Zeitrechnung im Sinne von, dann Stand jetzt, muss man realistisch sein, das wird nicht möglich sein. Und da finde ich, da komme ich jetzt auch nochmal auf den Trainer zurück. Und da glaube ich, wenn das nicht möglich sein wird, wieder an solche Tabellenregionen eventuell zu denken, dann kann es auch sehr gut sein, dass der aktuelle Trainer sagt, okay, dann beenden wir das Ding.
Ich habe ihn am Donnerstag.
Das ist spekulativ, aber es ist möglich.
Ich habe ihn am Donnerstag gefragt und er hat gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden. Da glaube ich dem auch.
Ja, das kann
aber ich die mir Tendenz auch ist, glaube ich, die Überzeugung ist nicht so groß, dass also ein Jahr war es nicht.
Ja, also wenn ein Trainer noch länger Vertrag hat und darüber gesprochen wird, ob er bleibt, dann ist das schon mal eventuell ein Zeichen dafür, dass der vielleicht nicht bleibt.
Es ist doch bei Palatan, genau wie bei den Spielern, die jetzt begehrt sind, auch eine Frage von Alternativen. Wenn er vielleicht ein Angebot aus der dritten Liga bekommt oder irgendwo zweite Liga Co-Trainer, ich kann nicht in seinen Kopf hineinschauen, aber ich weiß, dass Ersan Palatan sehr ambitioniert ist und auch gerne rauf möchte. Und er ist auch hier angetreten im Winter mit der Idee, wenn es jetzt im Winter nicht klappt oder in der Rückrunde nicht klappt, dass man dann nächste Saison mit dem WSV hochgeht. Das wird jetzt aller Voraussicht nach wegen der finanziellen Schwierigkeiten nicht einfach so möglich sein. Also schaut er sich dann...
Hat Duisburg schon einen Trainer?
Er könnte aber auch wieder ins Ausland gehen. Kann auch sein, rein theoretisch. Ja. Weil er hat auch in der Türkei gute Arbeit geleistet.
Ja, das hat er. Überall hat da, wo er bisher gearbeitet hat, hat er überall einen guten Punkteschnitt gehabt, hat keine verbrannte Erde hinterlassen. Das ist ein guter Trainer, der auch jetzt mit dem WSV punktemäßig mal völlig ausgeklammert diese Spiele in Wegberg und Wiedenbrück eine super Rückrunde gespielt. Die haben alle Heimspiele gewonnen, 7 Stück.
Nochmal auf den Punkt zu kommen. Preußen Münster, Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen. So, Preußen Münster klopft an die zweite Liga.
Die sind Zweiter.
Das ist eine absolute Sensation.
Ja.
Es kann passieren, dass mit Ulm und Preußen Münster zwei Mannschaften, die letzte Saison noch in einer Liga mit dem WSV gespielt haben, zumindest was die Liga-Zugehörigkeit angeht, zusammengespielt haben und einen Durchmarsch machen. Und da möchte ich einfach nur dazu sagen, gerade was Münster angeht, Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das ist einfach das Entscheidende. Es war in Elversberg so, fernab von finanziellen Möglichkeiten. Das ist gerade in Ulm so und es ist in Münster so.
Aber zeigt halt, was möglich gewesen wäre. Rot-Weiß Essen, auch einer von den Kandidaten. Nur die haben, also Preußen Münster hat, glaube ich, noch eine große Hürde, die spielen gegen Verl. Das ist dann irgendwie so ein Ost-Westfalen-Duell.
Aber die werden mindestens Dritter. Also die Relegation ist so gut wie fix.
Und Rot-Weiß Essen hat dann den Weg nach Sandhausen und da sind schon ganz andere gescheitert gegen Sandhausen. Also das ist hat irgendwie so ein Klassiker, dass man in Sandhausen auf die Nase fällt. HSV lässt grüßen, glaube ich.
Ja, HSV war das damals. Ja.
Aber es gab schon mehr, die da geglaubt haben, sie könnten in Sandhausen. Ja, dann haben wir noch so ein paar Provinzorte, die wirklich, und wir haben ja letzte Woche so ein bisschen despektierlich über Hohkeppel geredet. Das sollte gar nicht so, das ist so wie Niederwörmter, oder wie hießen die damals noch, wo der WSV 4-1 zu Hause verloren hat, gell? Niedermörmter.
Hönepel.
Hönepel
Niedermörmter.
Genau.
Ja.
Ja, das war so exotisch wie Hohkeppel. Aber zeigt, man kann auch gegen solche Vereine verlieren.
Ja,
als großer WSV.
Geht rauf. Nächste Saison muss ich meinen Navi wieder neu einstellen. Also ja, da weiß ich nicht, wo man da hinfährt. Aber man weiß auch nicht genau, wo man hinfährt, weil die ja noch im Stadion sind.
Düren, aber Düren ist ja auch
85 Kilometer sind es, glaube ich.
Also das ist. Ich habe auch mal gegoogelt und Google Maps und auf die Landkarten geguckt. So im Umkreis von Hohkeppel ist so richtig ein Regionalliga-Stadion nicht zu erkennen. Geil.
Das ist schon. Da ist generell nicht so viel.
Ist ja fast auch 85 Kilometer. Es ist nur viel Landstraße dahin nach Hohkeppel. Aber gut, die haben es geschafft. Dann haben wir in Westfalen, die alte Lotte ist wieder im Rennen. Das ist nicht so schön, weil es ist wieder Kilometergeld ohne Ende. Da fährt man sich wieder zu den Wolf, bis man ankommt. Das liegt da ungefähr da oben.
Kurz vor Osnabrück.
Kurz vor so Rödinghausen, so die Marke.
Ja, das von den Kilometern her nicht ganz. Rödinghausen ist schon mal nochmal.
Ist ja fast schon ein Derby.
Also von hier sind nach Rödinghausen, glaube ich, 190 Kilometer und nach Lotte sind es, glaube ich, 130, 140.
Ach, nochmal die Kurve, die man da um Osnabrück macht.
Müsste aber also
die ist weit genug. Dann haben wir, wen haben wir noch in Westfalen? Gibt es Steigen 2 auf?
Türkspor Dortmund. Hat am Wochenende gegen
den ASC Dortmund mit Spielertrainer Marco Stiepermann das heiß erwartete Dortmunder Amateurfußball-Derby 1-0 gewonnen. Türkspor Dortmund sieht sehr danach aus, dass wir die nächstes Jahr in der Regionalliga begrüßen dürfen.
Ist eigentlich schade, denn Marco Stiepermann hätten wir gerne mit seiner Truppe hier gesehen im Stadion.
Ja, aber Türkspor Dortmund hat auch was, finde ich. Also die bringen eine Menge Zuschauer mit. Das wird bestimmt auch eine schöne Atmosphäre sein.
Aber wie gesagt, unseren alten Stiepermann, ich hätte ja immer noch davon geträumt, dass er diese Saison noch dabei gewesen wäre und dann vielleicht noch Semi Güler und dann...
Ja gut, aber das ist die Vergangenheit, Andreas.
Ja, aber der zeigt, welche tollen Fußballer hier zum Teil schon rumgelaufen sind. Und
Semi Güler bei 1860.
Ja, das ist eigentlich eine verschenkte Saison für ihn, außer dass er halt vielleicht gut dotierte Verträge hatte.
Ja, das ist ja auch schon mal etwas.
Ja, nicht zu vergessen, die Oberliga Niederrhein, da ist mir letzte Woche ein Fehler unterlaufen. Da hat mich unter anderem der Marc darauf aufmerksam gemacht, aber auch Roman Benkert hat sich bei mir gemeldet. Fakt ist, dass man in der Oberliga Niederrhein unter die ersten drei kommen muss, um überhaupt aufsteigen zu dürfen.
Sonst gibt es keinen Aufsteiger.
Richtig.
Sonst gibt es keinen Aufsteiger.
Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Und es sah vor ein, zwei Wochen danach aus, dass gegebenenfalls Baumberg wird Meister, nicht auf. Schonnebeck wird Zweiter, Hilden wird Dritter, alle keine Lizenz beantragt. Und dann hätten Uerdingen und Ratingen, das sind die einzigen beiden Vereine, die Ambitionen für die Regionalliga haben, wären gar nicht aufgestiegen. Aber jetzt gerade sieht alles danach aus, dass Uerdingen mindestens Dritter wird und dann nächstes Jahr trotz auch sehr, sehr, sehr vieler Probleme an der Grotenburg wieder in der Regionalliga spielt. Ist ein schönes Traditionsduell. Ich glaube, mit Uerdingen, Duisburg, WSV in einer Liga wird es nicht langweilig werden.
Nee, vom Namen her sicherlich interessant. Die bringen auch, mobilisieren dann doch wieder Zuschauer und Fans. Ja, so ist die Welt dann in der Regionalliga. Von Hohkeppel bis zum ehemaligen DFB-Pokalsieger und sonstigen Bundesligisten ist alles vertreten.
Also um dann nochmal schnell auf die neue Saison zurückzukommen, ich bin mir relativ sicher, dass der WSV dann doch eine einigermaßen schlagkräftige Mannschaft auf den Platz stellen wird, weil jetzt einfach gerade die Weichen gestellt werden. Es ist noch ein bisschen zu früh, um jetzt konkret zu sprechen, deswegen hat wahrscheinlich Gaetano Mano auch abgesagt, aber die Signale, die ich auch empfange, gehen dahin, dass man eine gute Mannschaft nächste Saison dabei hat, dass die dann vielleicht nicht um Platz 1 bis 3 mitspielt, sondern vielleicht auch mal nur um 5 bis 8. Aber dann ist es eben so, da müssen halt im Hintergrund, das hat Lothar ja auch immer wieder betont, Strukturen geschaffen werden und da muss man vielleicht auch mal 1, 2, 3 Jahre in den sauren Apfel beißen und sich irgendwo entwickeln und, Stichwort Münster, Kontinuität reinbringen, damit man vielleicht dann eines Tages den großen Sprung schafft.
Ja, und wie es laufen wird, hängt ja viel, du sagst schon, vom neuen Trainer ab, welche Planungen er hat. Ich habe ein Gerücht gehört, dass man halt eben dann vielleicht doch weg will von dem, wir trainieren auch morgens, wir trainieren halt eben zweimal am Tag. Also das heißt, da würde man wieder eine Tür öffnen für Spieler, die vielleicht halbberuflich irgendwie Fußball mit einem anderen Beruf verbinden, Studenten. Das hat man ja bei Lukas Demming gehört, dass er sagte, dass in der Form, wie er jetzt beim WSV im Einsatz war, war nebenbei ein Wirtschaftsstudium nicht möglich. Also das heißt, Uni, was hältst du davon? Du bist Trainer, Kann man auf dem Niveau so arbeiten oder ist man da direkt MSV Duisburg unterlegen?
Nee, also ich bin der Meinung, man kann definitiv auf dem Niveau so arbeiten. Weil
hast du schon mal beim WSV?
Genau, aber ich würde jetzt sagen, es gibt ja auch genug andere Vereine in der Regionalliga West, die unter diesen Bedingungen arbeiten.
Das ist der entscheidende Punkt,
den Uni jetzt anspricht. Die machen es ja auch sehr ordentlich. Und man muss halt einfach nur beim Wuppertaler SV, wenn man dann irgendwann mal den Kader beisammen hat, muss man einfach auch realistisch sich Ziele setzen und nicht diesem Traum der letzten 3-4 Jahre nachjagen und sagen, so, dieses Jahr geht's nur um den Aufstieg und sonst nichts, weil das wird nächste Saison höchstwahrscheinlich nicht möglich sein. Und dann ist alles möglich. Also mit möglich meine ich jetzt auch unter den Bedingungen eine vernünftige Regionalliga-Saison
zu spielen. Aber Uni, du hast ja im Trainerteam mit Thomas Richter halt eben dieses Modell gefahren, halt eben nachmittags trainieren, abends trainieren.
Genau. Das war aber in der Oberliga, muss man dazu sagen. Das war nicht in der Regionalliga. Aber trotzdem, auch in der Regionalliga ist das möglich. Und das, ich wüsste nicht, warum. Oder im Grunde genommen bist du ja aufgrund der wirtschaftlichen Situation dazu gezwungen, das höchstwahrscheinlich so zu machen. Und trotzdem kannst du eine gute Saison spielen, meiner Meinung nach.
Wäre zum Beispiel dann für Kevin Hagemann eine gute Lösung. Also der arbeitet ja vollberuflich und schafft es trotzdem den Fuß. Aber das ist, Hage ist eine Ausnahme, das muss man auch dazu sagen. Aber für ihn wäre es ja nun auch wieder ein Argument zu bleiben. Also eben nicht jetzt, wenn einer anklopft.
Ja, ein Argument ist ja für Kevin Hagemann auch erstmal vielleicht, dass er noch Vertrag hat oder streicht das vielleicht. Das kommt ja auch noch hinzu. Die Konstellation für ihn ist ja, wenn er noch Lust auf in Anführungszeichen Profifußball hat, ist die Konstellation für ihn gut. Ist halt die Frage, wir haben ja auch mal im Trainingslager darüber gesprochen, sagt er auch, wenn man verliert und dann zum Training muss dienstags über die 46 fahren, das ist dann schon mal ein bisschen schwieriger. Ne? Der Mann ist jetzt auch keine 25 mehr und im Herbst seiner Karriere. Deswegen muss er selber in sich reinhorchen, ob er das noch machen möchte. Und wenn er das noch machen möchte, würde ich mich sehr darüber freuen, weil er A, ein sehr netter Kerl ist und B, ein super Spieler ist.
Ja, und für die jungen Spieler, die ganz jungen, die studieren oder in der Ausbildung sind oder noch in der Schule sind, also die WSV holt 4 hoch, das hat ja natürlich wieder Hoffnung gegeben, das Beispiel Hugo Schmidt, Kilian Bilica hat ja schon ein paar Testspiele mitgemacht, den habe ich gesehen, der hat bestimmt auch die Qualität und die Entwicklungsmöglichkeiten, das Potenzial für die Regionalliga, also für die ist es ja auch dann günstiger wahrscheinlich.
Ja, günstiger, am besten wäre natürlich, es wäre nicht so und dann würde auch Kevin Hagemann noch lieber bleiben, sage ich mal, wenn er weiterhin die Konditionen genießen würde, die er im Moment hat. Ob sich da was ändert, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich glaube, was die A-Jungs-Spieler angeht, das ist gar nicht das Problem. Die Jungs sind froh, dass sie im Seniorenfußball angekommen sind, dass sie auf dem Niveau Fußball spielen können. Ich glaube auch, dass die Neuzugänge, die eventuell dazu kommen, das auch nicht so das Riesenproblem ist, weil das höchstwahrscheinlich Spieler sein werden, die bei kleineren Vereinen spielen und die den WSV auch natürlich als etwas Besonderes in dieser Liga ansehen und gerne zum WSV kommen würden. Der Spagat ist halt die Spieler, die noch ein Jahr Vertrag haben, deren Verträge höchstwahrscheinlich so gut dotiert sind, dass sie eigentlich nicht daran interessiert sind, vielleicht woanders hinzugehen. Und die als Verein oder als Gaetano Manno dazu zu bekommen, zu bleiben, wenn möglich, zu Konditionen, die für den Verein ein bisschen angenehmer sind, um sich Raum zu verschaffen.
Richtig, und lass mich das kurz aufgreifen, von kleineren Vereinen sagst du, aber von kleineren Vereinen, die auch in der Regionalliga West spielen und die dem WSV Paroli geboten haben. Das ist ja nun mal eine relativ ausgeglichene Liga und der WSV hat ja auch in der Vergangenheit Spieler von diesen kleineren Vereinen. Wo kam denn Lukas Demming her? Aus Wiedenbrück?
Das hatten wir hier auch schon
als,
mal.
Nur als Beispiel, also ist Laufen in dieser
Gaetano
Regionalliga.
Gaetano hat ja genau das uns mal erklärt. Genau. Wir müssen gucken, bei den Vereinen, die unter uns stehen, also da müssen wir abschöpfen.
Also ich sage ein konkretes Beispiel, Lippstadt. Gerade sieht nicht so gut aus. Es kann sein, dass Lippstadt runtergeht.
Das wird wahrscheinlich passieren.
Ja. Und in Lippstadt gibt es ein paar ganz gute Fußballer. Selbst SV Gefelbert wird auch runtergehen.
Warum denn nicht?
Da gibt es 2-3, die man gebrauchen könnte.
Bei jedem Verein. Und jeder dieser Vereine hat dem WSV auch in dieser Saison ganz schön wehgetan. Also wenn ich am Ende eine Analyse der Saison starte, dann denke ich mit Graus an Felbert und an die Lippstadts und Ahlens dieser Welt. Und das sind Spieler, die von Vereinen kommen und sind dadurch auch finanziell nicht in Anführungszeichen versaut. So, und vielleicht spielen die dann, so wie du es gesagt hast, auch gerne für den WSV. Und deswegen bin ich auch, was die neue Saison angeht, positiv gestimmt, dass Gaetano Manno, der, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, über ein super Netzwerk verfügt, eine gute Mannschaft zusammenstellen wird.
Jetzt schmeiße ich nochmal einen Namen in den Raum. Felix Herzenbruch hat in der Rückrunde dann für Felbert gespielt. Und wenn man sieht, wie Felbert jetzt spielt, im Vergleich zur Zeit vor Herzenbruch, ist ein Wuppertaler. Also vielleicht lohnt sich zumindest mal bei ihm anzuklopfen. Und dann wäre mir das völlig egal, was irgendwelche Fans denken, weil der irgendwo vor Urzeiten mal bei Essen gespielt hat und da Kapitän war. Aber gut, das muss der WSV selbst wissen. Ein Versuch wert, nach meiner Meinung wert.
Ja, warum nicht? Also ich meine,
rufst du Gaetano an?
Der wird dann schon selbst wissen.
Der ist Linksfuß, kann hinten links, kann Innenverteidiger spielen. Genau. Matt Götzkan wird wahrscheinlich wechseln. Bei Dams und Schwers weiß man nicht, aber man braucht ja da auch Alternativen. Und Herzenbruch ist ein Kämpfertyp, ist Wuppertaler, ist, glaube ich, im Beruf, glaube ich, ist Lehrer, so viel ich weiß. Also in der Situation des WSV sollte man nichts ausschließen, finde ich.
Ja, dann haben wir jetzt die sozusagen fast alle Sorgenkinder abgearbeitet. Dann gibt ja sonst nur eigentlich positive Meldungen aus Wuppertal, oder? Also zumindest unser zweiter Verein, also der zweithöchste spielende Verein, 48 Punkte. Also jetzt kann man noch eine erzählen, mit 48 Punkten steigt man ab, aber
das wird nicht passieren.
Das wird nicht passieren. Also das, vieles ist möglich, aber das nicht mehr. Der WSV hat mal 45 Punkte geholt, aber das war eine 24er Liga. Ja. Aber ich glaube, das waren noch zwei Punkte.
Aber der Marc ist ja mittendrin, der wird das, ich glaube, in seinem Bericht hat er auch geschrieben, ich glaube, rein theoretisch kann noch was passieren, aber in der Theorie
So viel Theorie kann
aber wahrscheinlich nicht sein, oder? Ist durch. Also ich habe lange gewartet damit, dass ich mich festgelegt habe, aber der Sieg gestern war der Deckel auf den lang ersehnten Klassenerhalt.
Das heißt jetzt 3 Siege in Folge?
Ja, übrigens 3 Siege in Folge, wo wir nochmal beim Thema Hugo sind. Alles Hugo oder was? Luciano Velardi hatte gestern wieder seinen Glückspullover an, den er beim ersten Mal in Kapellen getragen hat. Letzte Woche dann beim Sieg gegen Unterrad auch gestern wieder mit der Aufschrift Hugo. Er hatte aber, ist kein Fan von Hugo Schmidt und war auch kein WSV-Merch, sondern eine aber bekannte Bekleidungsmarke. Aber
welche
Hugo,
Farbe?
Hugo, ich glaube, Anthrazit. Aber Hugo hat wieder Glück gebracht. Samstag für den WSV aber und gestern für den CSC.
Der bringt ja auch Glück, wenn er gewaschen wird. Ich glaube, bei Udo Lattek war ja dieser schreckliche. Wurde nicht
auch blau? Nee, was heißt auch?
So ein hellblauer Pullover. Und der durfte nicht gewaschen werden. Genau, das war natürlich ganz fatal.
Ja, aber es ist ganz interessant, weil ich dann gestern auf diese Bezirkssportanlage in Düsseldorf kam und ich ging auf Luciano Velardi zu und hatte schon von Weitem gesehen, dass er den Pullover natürlich wieder anhat, weil er auch abergläubisch ist. Ist aber auch völlig in Ordnung. Und dann sah ich aber erst und achtete das erste Mal drauf, dass da Hugo draufsteht. Und dann war natürlich klar, Samstag Hugo, Sonntag Hugo, alles Hugo.
Ja, also und, noch, ja, und du meinst, Marc, die Planungssicherheit ist da, man kann für die Landesliga planen.
Man hat in Kronenberg, glaube ich, schon gute Arbeit geleistet und für die Landesliga schon geplant. Der Kader steht zu weiten Teilen schon, viele Entscheidungen sind gefallen. Ich habe es auch geschrieben, Julian Kanschik wird den Verein leider verlassen. Da verliert der CSC einen Leistungsträger, einen Führungsspieler, der
also
auch lange
gehört nach Monheim. Ich weiß nicht, ob du da schon die Informationen hast. Also das ist
dieses Gerücht wabert durch die Wuppertaler Fußballszene. Ich kann es jetzt noch nicht bestätigen, weil es ist noch nicht offiziell.
Also ich bin gut informiert. Also ich habe gehört, der geht nach Monheim.
Dann geht er nach Monheim und darf noch mal ein Jahr Oberliga spielen.
Wenn das Gerücht schon bei dir angekommen ist,
wenn es bei mir angekommen ist, dann ist es wahrscheinlich safe. Es gibt ja auch Zugänge bei Kronenberg.
Der Tabellenführer geht in die Oberliga.
Genau, geht zurück in die Oberliga.
Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Kronenberger SC kam aus der Oberliga, also wäre ein Abstieg nur wirklich eine Enttäuschung gewesen.
Ja, absolut.
Also bei aller Freude jetzt über den Klassenerhalt, aber zweimal runtergehen wie Vohwinkel damals.
Wie es Vohwinkel so passiert ist und wie es auch dem gestrigen Gegner von Kronenberg, MSV Düsseldorf, jetzt widerfahren ist, ne? Also dieser Absturz von der Oberliga in die Landesliga und gleich in die Bezirksliga ist gar nicht total
ungewöhnlich. Nee, weil die Landesliga gar nicht so viel schlechter ist.
Das hat Kronenberg abgewendet und auch Für mich war es als Reporter eine sehr, sehr herausfordernde Saison mit Trainerwechsel, mit vielen nicht so guten Leistungen, mit teilweise guten Leistungen, mit ein großes Auf und Ab, wo nie so wirklich greifbar war, wie läuft es jetzt heute. Anfang der Rückrunde, die ersten beiden Spiele unter Luciano Villar wurden 0-2 und 0-3 verloren. Da habe auch ich mir schon größere Sorgen gemacht, aber Villardi ist es gelungen, und auch das habe ich geschrieben, diese Mannschaft zu stabilisieren, und die schießt auch wieder Tore, was viel natürlich auch zusammenhängt mit Luca Sola, mit Julian Krei, die eine gute Form haben und für viele Tore und Assists verantwortlich sind. Aber die Mannschaft hat teilweise auch wirklich Spaß gemacht. Jetzt gestern war nicht so spaßig, war kein gutes Spiel, war auch letzte Woche gegen Unterrad kein gutes Spiel, aber da fragt nächste Woche keiner mehr nach. Die Planungen sind soweit fortgeschritten, man spielt weiter Landesliga, man ist der höchste Amateurfußballclub. Und ich habe auch Samstag mit Nico Sodano vom SSV Germania kurz darüber gesprochen, der jetzt nach Vohwinkel geht, der berechtigterweise gesagt hat, es ist ganz wichtig für den Wuppertaler Amateurfußball, dass wir zumindest einen Landesligisten weiter haben. Und bei Vohwinkel sieht es ja auch gut aus, zumindest mal für nächste Saison, dass sie gute Karten haben, wieder oben mitzumischen. Und es geht dem Wuppertaler Amateurfußball wirklich nicht gut, aber es ist enorm wichtig, dass Kronenberg da ist.
Und die Kronenberger, hatte man ja letzte Woche gelesen, haben auch Schmieter und Peinecke von Ronsdorf verpflichtet
für die neue
Saison. Ich habe gehört, Hakan Türkmen, Luca Lenz von Germania sind auf jeden Fall im Gespräch. Man hört sogar, dass klar sind mit Kronenberg. Das wirst du vielleicht besser wissen, weil du näher dran bist. Aber diese Namen hört man so, was Kronenberg angeht. Und daran sieht man, dass die Kronenberger natürlich bei einigen Abgängen, die sie schon zu verzeichnen haben, aber gleichzeitig auch schon dabei sind, den Kader für die Neusaison zu planen.
Also es sind jetzt natürlich keine Spieler, und das meine ich gar nicht despektierlich, mit denen du jetzt oben, vielleicht in der Landesliga ganz oben angreifst, zumal da auch einfach andere Vereine sind, wie Monheim jetzt als Beispiel in diesem Jahr, die finanziell einfach ganz andere Möglichkeiten haben. Aber der CSC tut einfach gut daran, sich jetzt einfach mal 1, 2, 3 Jahre in der Landesliga zu stabilisieren, zu etablieren, nicht gleich wieder hoch hinaus zu wollen. Er hat jetzt das Worst-Case-Szenario glücklicherweise vermieden. Wir sind alle erleichtert deswegen, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, und das, wie schwer es ist, wieder hochzukommen, sieht man ja auch an FSV Vohwinkel. Die haben halt die Durststrecke gehabt zur Mitte der Saison. Jetzt läuft's und man soll nicht immer alles auf einen Spieler reduzieren, aber Freddy Lühr jetzt mit 37, 38 und 39
wieder. Unglaubliche
drei Quote, Tore also wieder. Also in der Bezirksliga knapp 40 Tore, das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Also die schießt man, und er macht sie halt konstant. Trotz der Verletzungspause, die er dabei hatte, einer, der auch ganz konstant trifft, den man nennen müsste, Kai Kumpmann, gell?
Fortuna,
42 Tore.
Ja, da gibt es aber mehrere Stürme. Auch bei Rott spielt ja der Nermin Hacic, der im Moment da bombt ohne Ende. Also
die Quote von Hacic ist noch beeindruckender als die von Kumpmann, weil Hacic hat jetzt, ich glaube, 31 Tore, hat die aber seit Beginn der Rückrunde
erzielt. Wobei man aber auch sagen muss, er hat gegen Dürnberg alleine, glaube ich, in einem Spiel sieben hat er gemacht.
Okay. Aber, der trifft auch.
Das soll er gar nicht mehr lang. Dürnberg ist ja ein Beispiel ganz unten. Und jetzt am Wochenende hat Viktoria Rott 3-3 gegen Felbert.
Es ist
wahrscheinlich die Meisterschaft entschieden.
Kann man so sagen, ja. Also
und wie viele Tore hat er gemacht?
Wer? Der Hacic hat zwei Tore.
Zwei Tore hat er wieder gemacht.
Wieder, gegen eine Top-Mannschaft.
Die Quote von Hacic, aber auch von Kumpmann, ist schon herausragend. Und schön, dass es so Jungs dann bei Wuppertaler Fußballmannschaften, wenn auch in Anführungszeichen nur Kreisliga A, gibt, die so viele Tore schießen.
Ja. Ein anderer ist Steven, der spielt bei Union Wuppertal, der hat jetzt auch ein paar Tore gemacht.
Ja, ihr habt überhaupt mal wieder getroffen.
Ja, aber Andreas hatte schon geunkt, dass Steven jetzt länger nicht getroffen hatte.
Ja, der war ja auch zwischendurch mal verletzt.
Also
man muss dazu sagen, wir haben gerade, was unsere Stürmer angeht, diese Saison wirklich viel Pech gehabt, Verletzungspech gehabt. Also Hasim Desic fällt ja schon seit Monaten aus, und Steven war zwischendurch mal krank, dann wieder angeschlagen, verletzt und so weiter. Aber wie auch immer, der hat jetzt letzte Woche Mittwoch haben wir gegen Dönberg 14-0 gewonnen. Ich glaube, da hat der Benedikt 6 Tore gemacht. Und Jetzt gestern in Ronsdorf, zweite Mannschaft, haben wir 4-1 gewonnen, da hat er auch wieder seine 3 Tore gemacht. Also Stürmer sind halt so, wenn irgendwie der Knoten mal geplatzt ist, dann zappelt das Netz irgendwie wieder. Das ist halt.
Ja, und Ende der Saison gibt es ja halt auch schon seltsame und merkwürdige Ergebnisse in der Bezirksliga. Ich glaube, bei 7 Spielen 46 Tore. Das ist natürlich heftig. Also irgendwie zum Ende der Saison wird so ein bisschen die Abwehr, ja gut, ist nicht mehr so ganz die wichtigsten.
Ja, die 3 wichtigsten aus unserer Sicht, aus Wuppertaler Sicht, sind an der Parkstraße gefallen für den TSV Ronsdorf, der mit Blick auf die Tabelle einen überlebenswichtigen Sieg eingefahren hat. Überlebenswichtig ist immer so ein großes Wort, aber dadurch, dass die Konkurrenz aus Gräfrath und Baumberg gewonnen hat, ich meinte es jetzt rein tabellarisch bezogen, der Abstieg hätte nicht festgestanden, aber es war schon sehr wichtig, weil Gräfrath und Baumberg gepunktet haben, beide dreifach und dann auf einem Punkt dran gewesen wären. Und dem TSV Ronsdorf ist dieser Sieg zu wünschen, aber denen ist auch unbedingt der Klassenerhalt zu wünschen, weil die mit so vielen Widrigkeiten zu kämpfen haben.
Wie viele Spieltage
haben. Noch? 3. Es sind jetzt noch 3 Spieltage.
Kann noch viel passieren. Ich glaube, es gibt noch Duelle untereinander.
Ronsdorf hat am letzten Spiel, also Ronsdorf spielt jetzt erstmal am Sonntag in Vohwinkel, ein schweres Derby. Ronsdorf wird noch 1 bis 3 Punkte benötigen. Am letzten Spieltag spielen sie in Gräfrath. Und Gräfrath spielt aber auch noch gegen Baumberg 2, wobei ich da Baumberg 2 insgesamt bessere Karten vorhersehe.
Die werden von oben Leute bekommen.
Die bekommen aktuell auch schon Leute. Und da macht in Baumberg auch niemand ein Geheimnis draus. Die wollen mit der ersten Mannschaft nicht in die Regionalliga hoch. Und deswegen werden jetzt gerade Spieler in die zweite abgestellt.
Und ein Vohwinkel gegen Ronsdorf, ob es da Wuppertaler Geschenke gibt, ist nicht so die Wuppertaler Art, dass man sich so, nicht wie in Essen vielleicht, wo es vielleicht ein bisschen brüderlicher zugeht.
Dann ja, weiß ich nicht. Also ich meine, selbst wenn es so ist, dann redet man lieber nicht darüber.
Okay, das würde ich auch meinen.
Aber ist auch hin wie her, ist es eher mal ein offenes Spiel. Weil für die einen geht es um Motivation ohne Ende, ist da bei den Ronsdorfern, das gleicht vielleicht ein bisschen die Qualität von Vohwinkel aus und das Problem von Ronsdorf wird auch sein, den starken Vohwinkler-Angriff irgendwie in den Griff zu bekommen. Nicht nur Freddy Lühr.
Also um dem Ganzen mal so ein bisschen Wind rauszunehmen, Marc Bach ist so ehrgeizig, der will jedes Spiel
gewinnen. Okay. So, und das zum einen.
Aber die Vohwinkler haben die Woche noch ein bisschen was anderes vor. Kreispokal? Ist das richtig?
Ja, Kreispokal. Am Donnerstag ist Kreispokal, genau. Da spielt Vohwinkel um Platz 3.
Um Platz 3 berechtigt zur Qualifikation am Niederrhein-Pokal, wo der FSV Vohwinkel in der Vergangenheit schon tolle Gegner bekommen hat, unter anderem letzte Saison MSV Duisburg.
Wir haben gegen Jugoslavia praktisch die Freikarte für den Niederrhein-Pokal verschossen.
Genau, im Halbfinale auf dem Oppoff. Ja. Also super Ascheplatz.
So, also die spielen jetzt praktisch um die zweite Chance.
Also um das kurz aufzuklären, Spiel um Platz 3 ist um 13 Uhr in Ronsdorf. Da spielt Stella Azzurra gegen Vohwinkel. Da geht es halt um den dritten Platz, der dazu berechtigt, nächstes Jahr wieder im DFB-Pokal zu spielen. Und Finale ist dann, meine ich, um 15 oder 15.15 Uhr. Da spielt dann die große Überraschungsmannschaft Jugoslavia Wuppertal gegen SC Velbert Finale. Und die beiden sind, glaube ich, Marc, schon sowieso qualifiziert. Ne?
Aber das ist korrekt.
Man gratulieren, weil kann ja Rot-Weiß Essen im Topf sein oder der WSV.
Oder der WSV. Aber gut, dass Uni sagt, dass das Spiel um Platz 3 dann auch unter anderem in Ronsdorf stattfindet. Da werden die Ronsdorfer mit Blick auf Sonntag, auf das Wuppertaler Derby, dann wahrscheinlich ganz genau hingucken, wie Marc Bach seine Mannschaft auf und einstellt. Aber das noch abschließend zu Ronsdorf ist, wäre gut, wenn die gegen Vohwinkel und nächste Woche dann gegen Wülfrath irgendwie was holen, damit der Nervenkitzel am letzten Spieltag im direkten Duell gegen Gräfrath möglicherweise, wenn Gräfrath noch punktet, könnte es zu diesem alles entscheidenden Duell kommen dann in Solingen. Das wünscht man niemandem, das wünscht man auch den Ronsdorfern nicht. Also toi toi toi, dass der Klassenerhalt irgendwie trotz dieser großen personellen Probleme eingetütet wird.
Ja, wir haben es irgendwie schon untergemischt, also die Kreisliga A halt eben, da könnte eine Vorentscheidung gefallen sein, da wäre Türkgücü Velbert durch. Es gibt aber auch wieder die Möglichkeiten, das hängt wieder von den Abstiegen aus den oberen Ligen ab, dass auch SSVG Velbert 2 hochgeht, wäre euch ganz recht, TSV Union wahrscheinlich
Hätten wir das vorher gewusst, dann
hättet ihr mehr Gas gegeben.
Ja, genau. Ja, du wusstest das ja. Ja. Ich meine, aber gut.
Nee, eigentlich hieß es ja immer, nur der Erste steigt auf, aber die Konstellation scheint im Moment so zu sein, dass auch SSV Gefelber Zweiter aufsteigen könnte. Ja. Ne? Also alles im Kommen.
Es kommen gerade viele Szenarien zusammen, genau. Angefangen in der Regionalliga West, wo in Anführungszeichen nur Felbert absteigt, Gladbach 2 sich gerettet hat, dann steigt jemand aus der Oberliga
aber auf MSV Kronenberg Duisburg bleibt kommt runter und all sowas.
Genau.
Aber im Prinzip ist es ja so, nicht so wie in der Bundesliga, wo man ja praktisch Vorletzter werden muss, um nicht im Europapokal zu landen, sage ich mal jetzt überspitzt. Also ich glaube, in der Bundesliga wird ja jetzt schon der 8. Platz ist rein theoretisch möglich für einen Europapokal. Aber der 7. ist garantiert und das könnte Heidenheim werden, wenn es ganz... ganz verrückt läuft. Also Heidenheim im Europapokal, das hätte, sagen wir, vor 2 Jahren auch noch keiner gedacht. Die Situation ist, dass praktisch oben alles klar ist und unten ist noch nichts klar. Die Kölner sind, selbst meine Kölner sind noch nicht mal abgestiegen.
Andreas hat noch große Hoffnung.
Große nicht.
Also als du noch eben nicht da warst,
kann
den Gladbach noch absteigen.
Gladbach kann auch noch absteigen, ja. Gladbach hat aber jetzt zu Hause gegen Frankfurt ein Heimspiel. Wenn sie da gewinnen, dann sind sie hundertprozentig gerettet.
Wenn? Ja, Frankfurt spielt im Europapokal, gell?
Ja, also ich will nur damit sagen, Gladbach könnte sich jetzt endgültig bei einem Heimspiel retten. Ob das dann passiert, weiß ich nicht. Aber wie du sagst, Andreas, ganz oben ist es alles entschieden, aber der Abstiegskampf ist spannend. Das könnte bis zum letzten.
Wie gesagt, für Köln ist noch die Möglichkeit,
bis zum letzten Spieltag,
jetzt, ist das Abstiegsendspiel gegen Union Berlin. Und plötzlich, wenn Union Berlin verliert, ist die Möglichkeit, weil man hat ja immer nach Mainz geschaut bei den Kölnern. Und wenn man gegen Union Berlin gewinnt, ist die Chance da, dass man praktisch Union Berlin noch auf den Relegationsplatz, nee, den Abstiegsplatz.
Ja.
Es geht dann nur noch um den Relegationsplatz.
Viel Konjunktiv von Bundesliga bis Kreisliga. Ich will gar nicht zu viel reinspekulieren, was die Klassements jeweils angeht und mögliche Ergebnisse. Ich bin einfach froh, Fußballfan zu sein, setze mich dann auf die Couch, schau besonders begeistert rein.
Bist du durch? Nein, ist er noch
fast.
Nicht.
Noch nicht. Aber morgen gibt es ja das Geisterspiel am Millern-Tor gegen Osnabrück. Da kann Schalke auch die letzten theoretischen Zweifel beseitigen. Aber es ist einfach, das wollte ich damit sagen, es ist einfach besonders schön, dann Fußballfan zu sein, so Ende April, Anfang, Mitte Mai, Wetter wird besser, man geht dann vielleicht mal ins Stadion auf den Fußballplatz und irgendwo ist immer gerade Nervenkitzel und es ist einfach viel los und das ist die beste Zeit im Jahr.
Ja, man muss nur diese Woche sehen, was alles passiert. Champions League, Schalke spielt zwar ohne Zuschauer, aber trotzdem, am Donnerstag ist Amateurfußball, was man jedem empfehlen kann, der sich für Wuppertal
Amateurfußball...
Dienstagabend spielt der WSV, Samstag spielt der WSV wieder.
Dann ist vorletzter Bundesligaspieltag.
Also das ist
aber nochmal zu dem Schalke-Spiel gegen Osnabrück. Das ist für mich ein Beispiel, wie zwei holzköpfige Vereine aufeinandertreffen und wie man das schafft, so ein Spiel jetzt ohne Zuschauer hinzukriegen. Da gehört schon viel große Zerstörungskraft dazu.
Nee, also Andreas, das müssen wir jetzt nicht groß ausführen, aber den Fehler, die Fehler sind in Osnabrück passiert.
Ja, es war lange klar. Dass es da keine Lösung gibt.
Ja, aber dann beiden Vereinen, und das sage ich völlig frei von den Emotionen, die Hingabe, die auch zu Schalke und mir irgendwo gehört, da hat Schalke gar nichts falsch gemacht.
Nee, Osnabrück hat es einfach verdattelt. Oder Zuschauer von Osnabrück, der hätte eine Dauerkarte, das würde mir noch im Hals stehen. Also das ist doch echt zum Kotzen, wenn Schalke, das Spiel gegen Schalke, wo sich alle drauf gefreut haben, wenn das nicht stattfinden kann, wo man nicht
dabei ist. Ja, du hast recht, aber aus Schalker Sicht sieht die Sache anders aus.
Tut euch gerne auch nach unserer Folge den Gefallen, versucht das Ganze mal aufzudröseln für euch und fragt euch dann noch mal, welche Verantwortung Schalke in diesem ganzen Chaos.
Aber dass es nicht möglich ist, auf irgendeine Lösung zu kommen, das ist schon ganz schön daneben. Also. Und eine Lösung findet man ja auch offensichtlich bei den Bayern nicht. Und wieder mal kann man zurückverweisen auf die letzte Folge. Ich habe damals gesagt, der Uli Hoeneß hat mit seiner Aussage gegen den Tuchel nicht nur den Tuchel abgeschossen, sondern auch Ralf Rangnick. Das war mir so klar wie nur irgendwas. Wenn der Rangnick hört, was der Uli Hoeneß schon wieder für ein Gift versprüht. Und man muss sehen, was für ein Typ der Rangnick ist und dass er auch Dinge sich zu Herzen nimmt, also persönliche Angriffe gegenüber seiner Person. Das hat man ja auch gesehen, hat ja auch mal eine lange Auszeit genommen. Und das ist auch bei Max Eberl, ist ja auch nicht ungefährdet da, dass wenn so Menschen in so, ich sag mal, von den eigenen Leuten in die Kniekehlen getreten werden, dann reagieren die sehr empfindlich. Und ich glaube, der Rangnick hat gesagt, wie bin ich denn bescheuert? Und
also im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, dass du ein gutes Gespür gehabt hast, dass du das auch gut bewertet hast und analysiert hast. Ist wirklich sehr gut möglich, dass das so...
Also ein Grund, aber ja, ein wichtiger Grund.
Die Frage ist nur, ob Uli Hoeneß seinem Verein damit einen Gefallen tut. Natürlich. Da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, das geht doch. So denkt er nicht.
Ja, so
der
denkt
er doch, er denkt im Prinzip so, weil er die sagt, da die will ich nicht haben.
Ja.
Ende. Weg mit denen und einen anderen. Aber wer ist der andere?
Ja, weiß ich nicht. Posthaus vielleicht.
Du bist der Mann, der mit der Lizenz.
Ja. Ich würde nur drüber schreiben. Also würde ich machen, also, würde ich mich anbieten.
Mit A-Lizenz darf ich den FC Bayern nicht trainieren, aber wenn ich den Fußballlehrer hätte, würde ich den FC Bayern auch nicht trainieren.
Ach, mit dem bisschen Kleingeld, weil die dann für Sommerarbeit schon...
Ich mache natürlich Spaß, aber mein Herz schlägt für Borussia Mönchengladbach und mehr kann ich dazu nicht sagen. Und Union Wuppertal natürlich.
Ja, es bleibt auch bei den Bayern nicht ganz unspannend. Auf der einen Seite die Trainerfrage und dann natürlich die große Chance, wie 2013 nach Wembley ins Champions-League-Finale einzuziehen. Vielleicht deutsches Finale, vielleicht ist es auch am Ende Real Madrid gegen Paris.
Könnte auch sein.
In unserer nächsten Folge, dann kommenden Montag, wissen wir es.
Bis dahin hat sich wieder ganz viel verändert. Ob die 48 Spiele, ob sie die 50 noch voll kriegen, die Leverkusen.
Und wir wissen vielleicht ein bisschen mehr über den Wuppertaler SV, weil wenn Manu dann da ist, dann erfahren wir aus erster Hand, wie die Situation ist.
Vielleicht kann er dann schon mal ein paar Spieler nennen, die er an der Angel hat, dann wird er nicht tun, bevor die Tinte trocken ist.
Das ist klar.
Und Vertrag, also da wird jetzt hinter den Kulissen sehr viel gepokert. In der Kabine wird natürlich, guckt der eine, was der andere macht, so ein bisschen. Ich sage zwar, wir reden da nicht drüber, aber natürlich ist das wie so ein Dominosteinchen-System.
Also ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass Gaetano Manu im Moment eine ganz, ganz schwierige Aufgabe hat. Also das sollte man auch mal, glaube ich, erwähnen. Also so sehr das im Moment für viele Beteiligte nicht besonders zufriedenstellend ist, aber Manu ist nicht zu beneiden im Moment, finde ich.
Und trotzdem bleibe ich dabei. Wird er sie meistern und der WSV wird eine vernünftige Mannschaft nächste Saison auf dem Platz haben, wie die dann auch immer letztendlich aussehen wird.
Ja, wenn sie weiterhin so attraktiv spielen, wie sie, das war ja am Samstag auch eine gute erste Halbzeit, mit drei Pfosten, Latten, Treffer, musste allein schon 3-4-0 stehen für den WSV. Also das ist kein schlechter Fußball. Und nur der Frust kam dann auf, weil man nicht verlieren wollte, also gegen den Tabellenletzten. Das ist ja auch verständlich. Aber es wird ein anderes Spiel am Dienstag, kann es nur empfehlen. Vielleicht ist das Wetter ganz schön. Abend nachher wird noch Flutlicht eingeschaltet.
Vielleicht kommen ein paar Düsseldorfer auch.
Wenn sie nichts anderes vorhaben.
Nee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch einige kommen, weil...
Ja, Fortuna.
Ja, diese zweiten Vertretungen sind jetzt bei den Fanszenen jetzt nicht unbedingt verschrien und wollen. Da kommen
aber
nicht immer unbedingt
die
so
Konstellation
viele.
Gegen den WSV könnte dazu führen, dass einige mitkommen. Das wäre natürlich schön, wenn
wir schon Fortuna sahen, bei allem, was an interessanten Fußballspielen der Woche läuft, Kiel gegen Fortuna Düsseldorf am nächsten Wochenende in der zweiten Liga, ist auch noch ein ganz interessantes Spielchen. Ja, und der Abstiegskampf ist auch noch spannend in der zweiten Liga. Also viel, viel Fußball und wir werden sehen, ob Gaetano Manu nächste Woche da ist, wenn er nämlich nicht weitergekommen ist, wenn keiner mit ihm reden wollte von den Spielern, dann wird es noch eine Woche dauern. Aber irgendwann wird es schon klappen. Bis dann.
Tschö.
Ciao. Ciao.
Dies ist ein Podcast der WZ.